wachsen und reifen. Und ich habe gedacht, wir möchten, oder ich möchte gerne mit uns jetzt nicht heute den großen Gegenentwurf machen zu dem, was Christopher gesagt hat letzte Woche. Gestern Woche ging es um Klage, heute dann um Jubeln und Jauchzen. Wenn man Predigt rein hat, dann sollte man möglichst darauf achten, dass man dabei nicht seekrank wird, so von der Höhe Tabors in das Tal der Trauer. Ich habe gedacht, es ist vielleicht ganz gut, ein Bild zu nehmen, das uns vertraut ist, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, wo es um den Weinstock geht und Gott den Weingärtner und wo wir mit in der Pflanzung sind. Und will uns dort einige kleine Gedanken heute mit auf den Weg geben. Johannes Kapitel 15, die Verse 1 folgende. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu den Zuhörern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich aus Frucht bringen kann, es sei denn, sie bleibt am Weinstock, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein wunderbares Wort, das wir meistens kennen von dieser kraftvollen Verheißung: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir haben dann schnell diese Ableitung in unserem Leben manchmal getroffen, wie: Es kommt nicht auf unser Tun an, alles muss der Herr machen. Was eigentlich falsch ist, ich sage das mal so kategorisch: Es kommt schon darauf an, auch was wir tun und wie wir leben. Dass es gelingt, dass es einmündet zum Reifen und Wachsen, das ist etwas, was Gott sozusagen in der Hand hält, was er segnet, was er fügt, was er gelingen lässt. Aber so ganz ohne unser Mittun sozusagen geschieht es nicht. Das ist gerade so, wie wenn man vielleicht eine Reise macht und nicht genau weiß, mit dem Auto komme ich in der neuen Stadt zurecht. Und der Vater sagt dann seinem Kind: Fahr erst mal, du wirst schon ankommen. Und während man fährt, geschieht es, dass man den Weg findet, dass man die Namen identifiziert, dass man sich im Stadtplan zurechtfindet oder dass das Navi zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle den richtigen Hinweis gibt. So ähnlich können wir uns das auch vorstellen, wenn Gott mit uns in unserem Leben unterwegs ist. Dass wir Dinge tun, dass wir um Wegweisung bitten, dass wir Schritte gehen und er darauf achtet, dass alles dann doch gut ankommt und dass es dann gut einmündet. Mich hat an diesem Wort etwas anderes interessiert und ich war schon lange im Glauben unterwegs, es hat mich geradezu geschockt, dieses Wort. Das ist der Vers 2. Ich weiß nicht, wie oft ihr über diesen Vers schon gestolpert seid. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er. Das ist wie so ein Drohwort. Da kann man vielleicht auch Angst bekommen: Hoffentlich bringe ich Frucht. Aber dann kommt so ein Nachsatz, der mich stutzig gemacht hat. Und zwar heißt dieser Nachsatz: Und jede, die Frucht bringt, jede Rebe, das ist also der Zweig, der an dem Weinstock, wir unterscheiden das mal so, aus der Erde kommt ein Weinstock, der ist ein bisschen dicker, so armdick vielleicht, wenn er schon ein paar Jahre alt ist. Und dann gibt es so einen fingerdicken Trieb, der oben abgeht, meistens nur 2, höchstens 3. Die Rebe. Und wenn die nicht verbunden ist mit dem Weinstock, ist klar, es ist totes Gehölz. Aber diese Rebe wächst und im Frühjahr treibt sie mächtig aus. Da entsteht geradezu fast ein Baum an Laub. Das ist unglaublich, welche Kraft in so einer Rebe an Blattwerk drin steht. Und da werden neue Triebe geboren. Unglaublich. Aber die ganze Kraft und die ganze Saft dieses Weinstocks geht dann in das ganze Neue Und jedes Blatt muss mit Energie unterhalten werden. Und es wächst und treibt in alle Richtungen. Und der Weingärtner, der das sieht, möchte natürlich nicht nur einen grünen Weinstock, weil grün die Augen beruhigt, sondern der möchte einen Weinstock, der Frucht bringt. Und für die Notwendigkeit, dass er gute und große und viel Frucht bringt, ist es wichtig, dass er sozusagen die Rebe, so heißt das, dann reinigt. Der geht da jetzt nicht mit einem Putzlappen durch und macht die Blätter ganz grün. Nein, der geht mit einer Schere durch und zwickt atemberaubend viel Grünzeug weg. Dass man den Eindruck hat, der macht die ganze Pflanze kaputt. Nein, das tut er aber nicht. Sondern er achtet darauf, dass die Kraft, die Energie des Weinstocks in die Rebe geht, und zwar so konzentriert, dass Frucht reichhaltig ausgebildet wird. Die Trauben. Nicht nur eine, sondern mehrere. Das an einem Zweig nachher vielleicht aufgehangen, dass viele gute Trauben an diesem Weinstock wachsen. Es gibt unterschiedliche Weinstöcke, unterschiedliche Anbaumethoden, aber das Prinzip ist immer dasselbe, dass im Grunde der Weinstock die gesamte Energie bündelt auf ganz wenige Triebe, Reben, damit Frucht wird. Wir haben den Eindruck, ja, das möchten wir. Und wir wünschen uns, dass in unserem Leben auch Frucht ausgebildet wird. Aber der Vorgang, der dahinter steht, vom Weingärtnerischen her gesehen ist, dass eben der Weingärtner mich anschaut, die Pflanze anschaut und sieht, wo ist gutes Potenzial zum Wachsen und Reifen und Entwickeln. Und dort geht er hin, und das finde ich so erstmal verblüffend in diesem Bild, er düngt nicht, er gräbt nicht primär um, er führt nicht noch mehr Segen, noch mehr Kunstdünger oder biologisch guten Dünger hinzu, sondern er geht und schneidet von dem scheinbaren Leben des Weinstocks, von dem starken Grün zurück. Er beschneidet diesen Weintrieb zugunsten einer konzentrierten Fruchtausbildung. Als ich das zum ersten Mal so verstanden habe, ich komme ja aus der Stadt, ich habe ja, wenn ich Zugang zu Wein habe, dann nur flaschenweise, also so mit Weinstock und Anbau, also ich habe da nochmal geguckt, ich habe jetzt gelernt, das ist ja faszinierend, dass zum Teil manche Weinstöcke ein Wurzelwerk haben von bis zu 15 Meter Länge in die Erde hinein, in unterschiedliche Erdschichten hinein. Das ist schon faszinierend. Wo wir jetzt im Urlaub waren, haben wir hier gedacht, man kann auch die Weine, ich kenne das also, normalerweise in Deutschland hat man die ja dann so ein bisschen so an Spalier langlaufen, so ungefähr brusthoch, dass man da gut rankommt. In Südfrankreich hat man die sozusagen, die Stöcke einzeln stehen, da kann man mit Maschinen kniehoch durchfahren und ernten. Und in Gran Canaria, wo wir jetzt kurz im Urlaub waren, habe ich festgestellt, das würde uns Deutschen wunderbar passen, dass man die wie so eine Gartenlaube hochzieht, quer über die Straße legt und hinten wieder runterwachsen lässt. Und dann hängt der Wein, das ist natürlich dann mühselig zu ernten, in 2,5 bis 3 Meter hoher, luftiger Höhe. Und da muss man dann ernten. Also wo man den und wie man den baut, ist völlig wurscht, sage ich mal. Kraftvolle Wurzeln. Und das ist ja auch so ein Stück unser Thema, verwurzelt in Jesus, unser Glaube muss fest werden. Aber was macht Gott, was macht der Weingärtner, damit diese Frucht so üppig oben oder unten oder in angenehmer Arbeitshöhe sich ausbildet und wächst? Er beschneidet die machtvolle grüne Rebpflanze. Und mir ist aufgefallen, dass Gott in unserem Leben, wenn wir das übertragen, darum geht es ja, was heißt das für uns? Wenn Gott, wenn wir sozusagen, Jesus sagt das ja, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und der Vater, Gott ist der Weingärtner. Dahinter ganz grundsätzlich erstmal steht der Gedanke, dass wer Jesus kennt und mit Jesus unterwegs ist, zum Eigentum des Weingärtners wird. Wir gehören Gott. Wir gehören in die Pflanzung des Weinbergs. Dieses Bild ist im Alten Testament für das Volk Israel sehr vertraut. Es gibt einen Psalm, Psalm 80 und Jesaja Kapitel 5, die ersten 10 Verse, wo sehr markant das Bild vom Weinberg gebraucht wird und wo Israel lernt, wir sind die Pflanzung Gottes. Wir sind der Weinberg, wir gehören Gott. Und Gott schaut in dem Weinberg durch und sucht Frucht und schaut, ob etwas bei uns wächst, ob wir gedeihen. Jesus konzentriert dieses Bild. Er greift also auf bekanntes Material zurück. Er konzentriert dieses Bild und verdichtet es auf eine Pflanze, wenn er sagt, ich bin der Weinstock, Klammer auf, in der Pflanzung des Weinberg Gottes. Ich bin der Weinstock schlechthin. Und ihr gehört eigentlich, wenn ihr mich kennt, dann seid ihr wie die Rebe an mir, an meinem Weinstock. Sehr einzeln, sehr zugeordnet. Und er sagt, der Vater, Gott ist der Weingärtner, der Vater geht durch den Weinberg und schaut euch, die ihr zu mir gehört, an, ob ihr Frucht bringt. Und dann reinigt er euch. Was bedeutet das im Alltag? Erste Beobachtung. Ich glaube, dass manches, was in unserem Leben schwer ist, nicht immer der Feind ist und nicht immer gegen unseren Glauben steht, sondern dass manches Schwere in unserem Leben auch so ein Beschneidungsprozess Gottes ist. Das hat mich für mich persönlich ganz neu hingucken lassen in die schwierigen Durststrecken meines Lebens. Ist es wirklich etwas, was dazu angelegt ist, meinen Glauben zu zerstören? Oder spüre und merke ich in dem Schweren, in dem, was so weh tut, in dem, was so widerständig ist, merke ich da doch eine Gegenwart Gottes, die mir hilft? Ich will es konkreter werden lassen. Es kann sein, dass sich jemand um eine Arbeitsstelle bemüht und immer wieder neu Bewerbungen schreibt und Ablehnungen bekommt. Nun kann man dazu sagen, der Teufel ist so stark, er lässt es mir nicht gelingen. Der kann das versuchen, mir zum Bösen zu drehen. Vielleicht ist er dabei und hat da die Kontrolle. Aber vielleicht ist es auch ein Beschneidungsvorgang Gottes, der in mir etwas hervorbringen möchte, was stärker werden muss, was Frucht entspricht. Was könnte das sein? Nun, es könnte sein, dass in so einer Zeit, wo mir so immer wieder Ablehnungserfahrung, sei es bei den Bewerbungen, sei es vielleicht auch in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen und Begegnungen, wo ich solche Ablehnungserfahrungen mache, kann es gut sein, dass Gott mich immer wieder auf Bibelverse stößt, die so ganz eine andere Sprache sprechen und mich manchmal geradezu ärgern. Denen, die Gott vertrauen, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Und man denkt so, meine Güte, was soll an dieser dauernden Ablehnung denn für mich Gutes sein? Alle eure Sorgen werfet auf ihn, er sorgt für euch. Wirklich, wenn das so wäre, müsste ja mein Job rausspringen. Wir könnten also viele solche Bibelstellen, die Verheißungscharakter haben, in dieser Zeit bekommen. Und wir merken, der Gegensatz zwischen meinem Erleben im Alltag und dem, was von Gott her an Zuspruch zu mir kommt, ist für mich als Mensch scheinbar unüberbrückbar. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass Gott an mir schneidet. Vielleicht möchte Gott, dass inmitten dieser Schwierigkeit in mir ein trotziges geistliches Dennoch entsteht und dennoch, Herr, bleibe ich stets an dir. Und dennoch bete ich. Und dennoch lege ich meine Hand in deine Hand. Und wenn noch so viel gegen mich steht, ich will nicht von dir lassen. Was prägt in dieser Zeit der Beschneidung sich in mir aus? In mir verstärkt sich immer mehr, fast einseitig, nur dieser eine Gedanke: bleib an Gott. Bleib an Gott. Gib nicht auf, gib nicht nach, bleib an Gott. Es kann auch sein, dass ich in dieser Zeit Worte bekomme, die mich auffordern zu danken. Offensichtlich habe ich in meinem Hauptanliegen, vielleicht einen Job zu bekommen, keinen Grund zu danken, denn es tut sich nichts. Aber das gleiche Prinzip, dass inmitten dieser Zeit Gott mich ermutigt, immer wieder zu danken, und ich lerne in dieser Zeit irgendwann, weil es mir ehrlich gesagt auf den ganz menschlich gesehen vielleicht auf den Keks geht, immer von Gott zum Danken ermutigt zu werden, und offensichtlich sehe ich nichts, wofür ich danken kann, dass ich mich dann hinsetze und einmal die Brille aufsetze oder die Perspektive verändere und schaue, wofür kann ich denn danken? Gibt es nicht doch etwas, für das ich danken kann? Und dann merke ich, obwohl ich beschnitten werde in meiner beruflichen Karriereentwicklung sozusagen, dass Gott mich trainiert, in dieser Zeit in mir diese Qualität von Dankbarkeit auszubilden. Oder wir können das gleiche Beispiel nehmen. Wir kriegen andere Bibelworte, in denen wir ermutigt werden, Fürbitte zu leisten. Wir sind so fixiert auf das, was wir bekommen wollen, dass Gott schneidet und sagt, du kriegst das zurzeit nicht. Weil ich möchte die Kraft deiner Hände und die Liebe deines Herzens gebrauchen, dass du die Hände faltest und für Menschen betest, die noch weniger haben als du. Ich möchte dich und dein kämpfendes Herz an einer anderen Stelle einsetzen. Ich will nicht, dass du dich verkämpfst an der Arbeitssuche. Ich will, dass deine Kraft hineingeht in die Fürbitte für andere. Mir persönlich hat das damals, als ich so da über diesen Vers gestolpert bin, geholfen zu entdecken, dass Gott mein Leben nicht nur, ich sag mal so, in unserer westlichen Welt unter dem Gesichtspunkt von ich gebe dir Segen sieht. Sondern ich habe entdeckt, dass Gott umfänglicher unser ganzes Leben noch einmal ganz anders anguckt. Dass vieles von dem, was mir wichtig ist, für ihn in einer anderen Relation und Gewichtung steht. Und ich habe entdeckt, dass er viel stärker seinen Fokus darauf hat, dass mein Leben geistlich gesehen gelingt und dass ich geistlich wachse und reife. Dass Dinge, die zum geistlichen Leben gehören, sich in meinem Leben stärker und intensiver ausbilden. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Das bedeutet, jede Rebe, die sich, wie soll ich das beschreiben, daran genügen lässt zu sagen, ja, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen flach, ich bin getauft, ich habe christliche Eltern, ich gehe ja jeden Sonntag in Gottesdienst, irgendwie glauben wir ja alle doch an Gott, und sind wir nicht alle ein bisschen christlich, und sind wir nicht in Europa sowieso Christen, und ist nicht jeder Deutsche unmittelbar sowieso Christ, nur weil er deutsch ist? So dieses, es gibt also Menschen, die in ihrer Haltung zwar Gott kennen, aber ihn ansonsten auch einen lieben, guten alten Mann sein lassen und sich eigentlich nicht darum scheren, wie das Alltagsleben aussieht und was in der Bibel steht und wie Wahrheiten der Bibel in mein Leben kommen. Ihnen gilt dieses Wort: wenn das so ist in deinem Leben, dann bist du wie Totholz, dann wirst du abgeschnitten eines Tages. Das macht Gott, nicht ich. Manchmal ist es so, dass in der Gemeinde, dass Menschen dann angefangen haben mitzugehen und überhaupt nicht mehr innerlich verbunden sind, weder mit der Gemeinde noch mit dem Inhalt des Evangeliums, wo man dann sicherlich fragen muss, ist es nicht ehrlicher zu sagen, ich löse die Verbindung. Aber eigentlich sagt Jesus, da wo Menschen guten Herzens, guten Willens sind, da wo Menschen unterwegs sind mit ihrem Leben, sich bei Gott und mit Gott aufzumachen und zu gestalten, da greift Gott ein und schneidet zurück. Da greift Gott ein, dass es weh tut. Da schreitet Gott ein und nimmt manchmal so Abschnitte vor, indem er die sichtbar sind, die mir wehtun. Ich Eindruck habe, Mensch, das war so ein guter Zweig, hätte man ihn nicht dran lassen können. Und wo der Weinberger hat, er sagt, nee, gerade den eben nicht, der braucht viel zu viel Kraft. Gerade den eben nicht. Ich möchte, dass eine andere Qualität an dir und bei dir sozusagen sich entwickelt. Paulus schreibt dann ähnlich, dieses Bild aufgreifend, Galater sind vor Epheser, im Galaterbrief, dass sozusagen die Frucht des Geistes aber ist, und da kann man im Grunde genommen sagen, so die Traube, und da gibt es viele Beeren dran. Dann sagen ja manche Leute gerne, oh, ich bin ganz stark in der Frucht der Liebe. Das ruft immer mein Misstrauen grundsätzlich auf den Plan. Die Traube hat viele Beeren. Und normalerweise sind die Beeren relativ ähnlich ausgebildet. Mal gibt's eine, die ist ein bisschen dünner und kleiner. Aber ansonsten sind die Beeren an einer Traube eigentlich alle ähnlich groß. Das heißt, Gott möchte, dass diese Frucht des Geistes in den verschiedenen Bereichen, die er dann nennt, an uns relativ gleichmäßig ausgebildet ist. Nämlich die Liebe. Er möchte, dass unsere Liebe zu ihm und zu den Mitmenschen gefördert wird, dass sich das ausbildet an und in der Traube. Die Freude. Ja, zu sagen, ich bin stark in der Liebe, aber die Freude, mit der habe ich es nicht so. Die Umwelt würde sich wünschen, wäre es doch umgekehrt. Friede. Ist mein Wesen friedlich? Stifte ich Frieden? Interessiert mich Friede? Bin ich für Friede unterwegs oder bin ich immer gut für einen Streit? Langmut, aber das ist Geduld. Geduld, lange Mut haben. Manchmal finde ich so alte Worte schön. Lange Mut haben, ruhig zu bleiben, zu warten, Geduld. Milde. Huiuiuiui. Milde. Milde. Es gibt ja Menschen, die werden altersmilde. Ja, das ist immer so eine Hoffnung, die man hat. Und das stimmt ja auch, wenn man älter wird. Manchmal hat das auch was damit zu tun, dass die Lebenskraft sozusagen, die Impulsivität nicht mehr gegeben ist, weil einem die Kraft dafür fehlt und schon wirkt man milde. Und manchmal ist es so, dass Gott auch da hilft, dass er sagt, du, ich muss dir irgendwo ein bisschen Kraft abzapfen, du bist zu impulsiv, ja, du bist nicht milde, du bist so explosiv, du bist wie eine Tretmine, aber im Weinberg sollten keine Tretminen liegen, sollten was anderes wachsen. Güte, bin ich für das Gute unterwegs, interessiert mich das Gute. Treue, bin ich Gott treu? Bin ich in meiner Aufgabe treu? Bin ich in meinen Beziehungen treu? Bin ich verlässlich? Sanftmut, auch hier der Mut, sanft zu sein und zu bleiben. Man fragt sich, warum sind das solche, wir würden vielleicht so aus der Machermentalität kommen, sagen, warum sind das solche Lommeligen, das ist ja alles was so softy-mäßig. Es entspricht dem Herzen Gottes. Wir finden die Aussage stark. Gott ist Liebe. Ja. Aber Liebe ist sanft. Liebe ist zärtlich. Also kein Vater geht hin, nimmt sein Baby oder sein Enkel auf den Arm und brüllt es an. Ich liebe dich, ja? Die Antwort ist ein viertelstündiges Schreikonzert und angstvolle Blicke des Kindes, wenn sie den Vater sehen. Macht kein Mensch. Sondern ich habe es erlebt, dass unzugängliche, zugeknöpfte, in sich verschränkteste Männer beim Anblick eines Kindes im Kinderwagen zu Schmetterlingen werden. Dann immer, geht es zusammen? Die Kraft der Liebe, der Sanftheit. Gottes Liebe ist auch stark und beständig. Ja, Gottes Liebe ist langmütig. Aber es ist eben Liebe, die darauf setzt, dass Sanftheit und Vergebung und Güte und Treue und Milde und Freude am Ende in dieser Welt, die immer schwieriger wird, am Ende den Sieg davonträgt. Manchmal kann man das gar nicht glauben, aber es ist so. Gott möchte, dass wir sozusagen reifen und wachsen. Da gibt es noch die Beere der Disziplin oder der Enthaltsamkeit, wo Gott quasi sagt, es gehört auch zum Wesen von mir, bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge zu lassen. Und auch dieses Unterscheidungsvermögen und die Kraft dazu, entsprechend zu leben, will er uns geben und vermitteln. Wie wachse ich und reife ich in meinem Leben? Nach unserem Text, Johannes Kapitel 15, geschieht es dadurch, dass wir an Jesus sind und bei Jesus bleiben. Und dass wir vielleicht, das ist der Impuls von heute Morgen, ein neues Verständnis von Zeiten bekommen, denen es schwierig ist. Und wir vielleicht einmal hineinschauen, was von Gottes Seite spricht in mein Leben hinein. Welche Worte wiederholt er in Zeiten der Dürre? Welche Worte wiederholt er in Zeiten, wo ich Schwierigkeiten erfahre? Welche Worte wiederholt er beständig an Situationen, wo ich eigentlich den Eindruck habe, das ist ein Problem, da erlebe ich Not, da habe ich das Gefühl, ich komme zu kurz. Was sagt Gott da? Und in diesen Worten, die Gott manchmal so variiert, aber doch thematisch ähnlich hält, liegt die Antwort vielleicht, dass ich entdecke, ja, Gott möchte, dass mein Vertrauen wächst. Gott will, dass meine Dankbarkeit ausgebildet wird. Gott möchte, dass ich vergebe. Gott möchte, dass ich freundlich bin. Gott möchte, dass ich friedlicher agiere und rede. Gott will die milde, gütige Seite in mir ausbilden. Oder vielleicht sagt Gott mir auch, trau dich, sei mutig, sei stark. Wag etwas in meinem Namen, versuch's. Und dann will er dieses andere Wort eben an mir einlösen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber versuch's mal. Wenn du es wagst, du wirst vielleicht staunen, dass es dir gelingt. Klammer auf. Weil ich dir helfe, Klammer zu, aber trau dich, mach eine Erfahrung, die dich neu von mir begeistern lässt. Ich wünsche uns, dass wir das entdecken, dass Wachsen und Reifen auch darin liegt, dass Gott manchmal in meinem Leben Zeiten hat, wo er mich beschneidet, wo ich den Eindruck habe, da steht mir einer entgegen. Das ist nicht der Teufel, sondern das ist der Weingärtner, der möchte, dass etwas Gutes in mir, das ist ein tolles Wort, das heißt, er sieht schon an mir und bei mir in mir Gutes und eine gute Anlage. Er sagt, ich schneide dich da mal ein Stück zurück, damit noch mehr Gutes an dir zu ernten ist. Und vielleicht kriegen wir es hin, dass wir in so schweren Zeiten, wenn es uns manchmal so ein bisschen übel geht, wir doch wieder zart lächeln und entdecken, dass Gott uns auch anlächelt und ein Äugchen knipst und sagt, gell, wir gehen weiter, damit Frucht entsteht, die dich qualifiziert, die sich an dir ausbildet und die mich ehrt. Es wird uns gelingen. Bleib an mir. Bleib an mir. Und dann wird es wachsen. Und dann wird es reifen. Amen.